Ich möchte uns den Predigtext lesen. Der ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, 36 bis 42. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Ich möchte dir danken für jeden und jede, die da ist. Du siehst, was wir alle mit uns bringen, was uns beschäftigt, was in uns vorgeht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt genau da und darin begegnest. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie zur Bergpredigt, und zwar der etwas kompakteren Variante der Bergpredigt im Lukas-Evangelium. Und diese Bergpredigt, das ist so eine der bekanntesten, auch die längste Rede oder Predigt von Jesus, die von ihm überliefert ist. Und so eine Predigt, eine Rede, die seine Nachfolgerinnen und Nachfolger und auch uns, unsere Gesellschaft, uns als Kirche bis heute sehr geprägt hat und immer noch prägt. Und im Abschnitt vom letzten Sonntag, mit dem wir uns da beschäftigt haben, ging es darum, unsere Feinde zu lieben. Es ging darum, wie gehen wir nach außen mit anderen Menschen um. Und so ein bisschen steigt auch der Text heute so ein. Es geht auch nochmal um andere Menschen, darum, wie gehen wir mit ihnen um, nämlich, dass wir nicht über sie urteilen sollen oder zumindest dasselbe Maß anwenden sollen, das wir auch für uns gerne hätten. Und dann schlägt der Text aber so einen Bogen dazu, wie wir selbst mit uns umgehen. Wie wir mit uns selbst umgehen. So, es ging immer um die Frage, wie handeln wir so nach außen? Und dann kommt es aber doch dazu, wie gehen wir mit uns selber um? Wie wirken wir auf uns ein? Und ich muss sagen, ich erlebe das immer wieder als einen mindestens genauso intensiven Konflikt, bei dem mindestens genauso große Verletzungen entstehen, wie bei Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. So, ich beobachte das auch immer wieder und höre zum Beispiel immer wieder den Satz, ich bin selbst mein härtester Kritiker oder meine schärfste Kritikerin. Und ich finde, da ist bei einigen von uns durchaus was dran. Oder ich habe manchmal auch den Eindruck, wir verspüren so einen unverhältnismäßig großen Druck oder Stress, den wir dann irgendwie vielleicht an der Arbeit festmachen oder daran, dass gerade viel los ist oder irgendwie ein Chef oder so auch mal uns unter Druck gesetzt hat, aber häufig sind wir dann doch diejenigen, die uns selbst den größten Stress oder den größten Druck machen. Oder manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht so, dass irgendjemand in meinem Leben irgendeine Sache will und ich will was ganz anderes und dann muss ich mich mit dieser anderen Person auseinandersetzen, sondern häufig will ich ja sowohl das eine als auch das andere und dann kommt es zu so einem inneren Konflikt, wo ich gar nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll und mich mit mir selbst auseinandersetzen muss. Oder manchmal beleidigen wir uns auch selbst, finde ich. Habt ihr euch schon mal selbst als Idiot bezeichnet? Ich finde, wenn das irgendwie so von außen kommt, wenn einen jemand anderes beleidigt, dann ist das immer noch mal was, wo man zumindest versuchen kann, sich dagegen abzugrenzen, das nicht so an sich ranzulassen. Aber wenn das von einem selber kommt, dann fährt das, finde ich, noch mal ganz anders ein. Wie gehen wir selber mit uns um? Und ich finde das, was Jesus hier dazu sagt, gleichzeitig sehr klar, sehr deutlich und sehr behutsam, sehr sorgfältig. Ja, er sagt nicht, hör doch mal auf, dich ständig selbst als Idiot zu bezeichnen, du Idiot, sondern er schafft es irgendwie, so das klar anzusprechen, dass er da schon ein Problem sieht, wie wir mit uns selbst umgehen. Aber er macht das dann nicht, indem er nochmal draufhaut, sondern indem er von der Barmherzigkeit Gottes herkommt. Ja, er macht die Dinge, die er anspricht, so dass er uns als blind, als Heuchler oder seine Zuhörer als Heuchler, als blind bezeichnet, ihnen vorwirft, einen Balken im Auge zu haben. Er macht das nicht irgendwie von so einem Ort der Frustration oder mit so einem gehässigen Unterton, sondern unglaublich vorsichtig und liebevoll. Er beginnt mit der Barmherzigkeit Gottes. Er ist so, wie man eben sein muss, wenn man jemand was aus dem Auge entfernen will. Auf der einen Seite kann man jetzt irgendwie nicht lange um den heißen Brei herum, sondern man muss schon klar und direkt sein. Auf der anderen Seite geht es aber auch nicht einfach völlig hart drauf zuzugehen und jemand das Auge halb auszureißen oder zu verletzen. Sondern es braucht eine Sanftmütigkeit, es braucht eine Behutsamkeit dabei. Und ich will das heute in der Predigt in folgenden drei Punkten so ein bisschen versuchen zu entfalten, was Jesus hier sagt, was er hier macht. Und die drei Punkte sind erstens die große Bühne in unserem Herzen, zweitens der große Balken in unserem Auge und drittens die großartige Aussicht vor unserer Nase. Die große Bühne in unserem Herzen. Und damit fangen wir direkt mal mit der konfrontativen Klarheit an, mit der Jesus seinen Zuhörern hier begegnet. Und am deutlichsten, am klarsten wird Jesus in Vers 42, wenn er einfach nur sagt, du Heuchler. Du Heuchler. Und ich finde, Heuchler, das ist so eine der wenigen Beschimpfungen, die man hier in Berlin eigentlich nicht so häufig hört. Denn hier in Berlin, hier ist man direkt, ja. Hier wird offen gesagt, was man denkt. Hier wird nicht lange drum herum geredet. Hier geht man auch offen damit um, wer man selber ist, so. Und auch wenn da jetzt vielleicht was dabei ist, wo ich nicht super stolz drauf bin oder wo ich weiß, das eckt vielleicht auch irgendwo ein bisschen an, dann ist das auf jeden Fall nicht mein Problem, sondern das Problem der Person, die damit ein Problem hat. Und das ist jetzt vielleicht natürlich auch so ein bisschen Berlin-Klischee, aber ich denke, auch nach so ein bisschen tieferem Nachdenken würden die meisten von uns, glaube ich, nicht so zum Schluss kommen, dass wir heuchlerisch sind, dass wir uns selber als Heuchlerin oder Heuchler verstehen würden. Ich weiß nicht, was so das erste Bild ist, was ihr von einem Heuchler im Kopf habt, was euch da so einfällt. Bei mir ist das so, dass ich da als erstes vielleicht an jemanden denke, der die ganze Zeit ganz einfach, ganz bescheiden leben, so, der das ausstrahlt und predigt, aber dann selbst im totalen Luxus lebt und wahrscheinlich selbst noch nicht mal was dafür getan hat. Und ja, sowas gibt's mit Sicherheit auch immer wieder. Aber so wie ich die allermeisten von euch kennengelernt habe, habe ich nicht den Eindruck, dass wir jetzt irgendwie so ein übersteigertes Bedürfnis hätten, irgendwie was nach außen hin darzustellen oder Leute von irgendwas zu überzeugen, was wir selber gar nicht so sehen oder selber gar nicht so leben. Sondern wir achten eigentlich eher darauf, ehrlich und authentisch zu sein und auch so rüberzukommen und uns auf keinen Fall für irgendwas zu verstellen oder zu verbiegen. Und ich glaube, das meint Jesus hier auch nicht, wenn er Heuchler sagt, wenn er von Heuchlern spricht. Sondern es ist ein ganz interessantes Wort oder ein interessantes Detail, dass dieses Wort, was Jesus hier für Heuchler verwendet, dasselbe Wort ist, was man zu seiner Zeit auch für Schauspieler und Schauspielerinnen verwendet hat. Und der Job von einem Schauspieler, von einer Schauspielerin, ist es jetzt eben, jemanden darzustellen, der sie nicht sind. Ja, ihr eigenes Ich so ein Stück weit zu verbergen, zurückzunehmen, um dann in so eine andere Rolle, in einen anderen Charakter zu schlüpfen. So dieses Verbergen des eigenen Ichs war ein Aspekt des Schauspielerns, was in der Antike irgendwie noch deutlicher sichtbar war, sich noch deutlicher beobachten ließ, weil Schauspieler zu dieser Zeit in der Regel Masken getragen haben. So, die haben einfach eine Maske mit einer bestimmten Emotion aufgehabt und waren dahinter überhaupt nicht mehr selbst zu erkennen. Und ich denke, wenn Jesus hier von Heuchlern spricht, dann meint er damit nicht nur, dass wir vielleicht nach außen hin irgendwie jemand was vorspielen, sondern zumindest auch so ein Stück weit, dass wir uns vielleicht selbst was vormachen. Dass wir uns nicht so wahrnehmen, wie wir eigentlich sind, sondern hinter so einer Maske verschwinden. Dass wir, wenn man so will, eine eigene Bühne, ein Kino in unserem eigenen Herzen haben, auf dessen Leinwand wir uns immer wieder selbst inszenieren. Uns inszenieren mal als das hilflose Opfer dieser großen, bösen, furchtbaren Welt, die uns schlimme Dinge antut, oder auch mal als Retterin dieser wunderschönen, wundervollen Welt, die doch auch gleichzeitig so zerbrechlich ist. mal vielleicht als willensstarker Wirbelsturm, der alles aus dem Weg räumt, was ihm in die Quere kommt und alles mitnimmt, was er kriegen kann. Und mal vielleicht auch so als leichte Feder, die vom Wind hin und her spielerisch bewegt wird und keine Ahnung hat, wo sie morgen sein wird, wo sie landen wird und was sie als nächstes widerfährt. Mal vielleicht als so trotzige Rebellen, die allein und nur mit ihrem Wagemut gegen das System steht und auf keinen Fall auch nur einen Millimeter von ihrer Position abrücken wird, sondern eher untergeht. Und mal vielleicht eher als der verantwortungsbewusste Hüter von Recht und Ordnung, der als einsamer Fels in der Brandung dafür sorgt, dass in dieser schnelllebigen Zeit es noch eine Insel des Friedens in all dem Chaos gibt. Und ich denke, das sind vielleicht gar nicht mal unbedingt alles Dinge, die wir dann auch nach außen tragen, sondern erstmal immer wieder unterschiedliche Wege, wie wir versuchen, uns selbst einzuordnen, wie wir uns selber verstehen. Und ich glaube eben auch immer wieder Inszenierungen, mit denen wir uns von einem wesentlichen Bestandteil unseres Selbst versuchen abzulenken. Und zwar, dass wir eben manchmal nicht so willensstark oder so wunderschön zerbrechlich oder so zuverlässig und wagemutig sind, wie wir es gerne wären. Ich glaube, es gehört zu den tiefen menschlichen Bedürfnissen, ja, unsere Existenz irgendwie rechtfertigen zu können, am Abend in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, nee, ich bin auch einer von den Guten. Oder zumindest tue ich alles dafür. Und wenn das dann vielleicht mal vor dem Spiegel eben nicht so einfach gelingt, dann kompensieren wir das, indem wir uns geschauspielerte oder geheuchelte, wenn man so will, Wagemut und Schönheit und Zerbrechlichkeit und so weiter in Filmen anschauen. Oder ich denke, dass wir dann zum Teil eben auch selbst einen sehr hohen Aufwand betreiben, um uns selbst davon zu überzeugen, dass wir eben auch keine schlechten Menschen sind. Joseph Rosen, ein mir nicht näher bekannter Professor in Montreal, in Kanada, hat als Reaktion auf die Wahl von Donald Trump damals zum amerikanischen Präsidenten und den extremen Beschimpfungen, die er so wahrgenommen hat, sowohl im Internet als auch bei seinen Studenten, beschlossen, dass er mal versuchen will, Leute, die Donald Trump und seine Politik unterstützen, also seine politischen Gegner, versuchen will, sie zu treffen, mit dem Ziel, sie zu verstehen und sie kennenzulernen. Und er hat dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Er hat erstmal auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, dass selbst in seinem Freundeskreis es kaum irgendwie jemanden gibt, der überhaupt jemand vom anderen Lager kennt. Hat dann aber doch einige Kontakte gefunden, mit denen er sich immer wieder getroffen und auseinandergesetzt hat und hat da so alles erlebt von, dass er die Auseinandersetzung abbrechen musste, weil es dann doch irgendwann zu aggressiv wurde, bis hin zu jemandem, mit dem er sich auf einer persönlichen Ebene eigentlich super verstanden hat. Er hat einen recht ausführlichen Artikel dann eben auch darüber geschrieben, in dem er so diesen Selbstversuch beschreibt. Und rede dann auch von einem Mann, den er zu sich nach Hause eingeladen hat und der das mal explizit dann genau so in einem Gespräch gesagt hat: Weißt du, ich bin auch kein schlechter Mensch. Und der dabei viel weniger selbstsicher gewirkt hat, als er das wohl beabsichtigt hat. Und Joseph Rosen fasst dann seine Erfahrung mit diesem Selbstexperiment gegen Ende des Artikels wie folgt zusammen. Ihr habt das auch als Text zum Nachdenken im Programmheft abgedruckt, wenn ihr es mitlesen wollt. Seite 2. Ich kann Leute aus dem politisch rechten Spektrum nicht mehr so schnell und einfach hassen wie bisher. Deshalb mache ich mir Sorgen, dass ich nicht mehr so wirklich in mein eigenes Team im politisch linken Flügel passe. Ich habe den Vorhang zurückgezogen und anstatt Feinde zu sehen, die ausschließlich von Hass und von Bigotterie motiviert sind, sehe ich verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Wenn ich jetzt Leute aus dem linken Spektrum beobachte, glaube ich, dass das, was uns antreibt, gar nicht so unterschiedlich ist. Die Mängel, die ich bisher nur mit den Rechten in Verbindung gebracht habe, wie zum Beispiel Selbstgerechtigkeit und empathieloses Verurteilen anderer, sind nicht mit einer bestimmten Ideologie verbunden. Es sind Eigenschaften, die zum Menschsein dazugehören. Das fand ich eine extrem spannende und wertvolle Beobachtung. Ja, ich sehe verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Wie viel davon steckt immer wieder in so einer Opferrolle, die wir vielleicht manchmal annehmen? Wie viel davon steckt in unserer Rolle als Retter der Lage, die wir uns manchmal aufladen? Wie viel davon steckt vielleicht auch in unserer Unfähigkeit, mal Nein zu einer Rolle zu sagen, die uns andere irgendwie überstülpen wollen? Wie viel davon steckt in den Überstunden, die wir Woche für Woche leisten? Wie viel davon in unserer Rolle als Leiterinnen und Leiter, die wir vielleicht in unterschiedlichen Umfeldern haben, und wehe, wenn uns jemand kritisiert, dass wir diese Rolle nicht perfekt ausfüllen? Und an diesem Punkt könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, ja, wir sind halt alle vielleicht nicht ganz so perfekt, wie wir sind. Wir sind nicht alle so gut, wie wir es gerne wären. Ja, aber das ist halt einfach so. Ja, so funktioniert das Leben, und was sollen wir denn jetzt machen, außer es eben weiter zu probieren, es halt so gut wie möglich irgendwie hinzukriegen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich dem großen Balken in unserem Auge. Und das finde ich erstmal ein ganz faszinierendes Bild, denn man kann ja keinen Balken in seinem Auge haben. Ja, das ist ein völlig überzogener Vergleich hier, den Jesus macht, irgendwie zwischen einem kleinen Splitter oder so einem Staubkorn vielleicht sogar, den man irgendwie im Auge hat, tatsächlich haben kann, und so einem riesigen Balken. Das wird sogar noch deutlicher, wenn man sich dieses Wort genauer anschaut. Jesus verwendet hier ein Wort, das die Stütze des Hauses darstellt. Also es ist nicht nur so ein kleines Kantholz oder so, sondern es ist wirklich ein Riesenunterschied, den er hier aufmacht. Warum dieser übertriebene Vergleich? Ich denke, wenn Jesus zum Beispiel hätte einfach sagen wollen, ja, ihr macht auch Fehler, so wie die anderen auch. Ihr macht vielleicht sogar größere Fehler als die anderen und kümmert euch doch erstmal um die. Dann hätte es ja viel besser gepasst, einfach zu sagen, kümmert euch zuerst mal um den Splitter, vielleicht den etwas größeren Splitter in eurem eigenen Auge und dann um den Splitter im Auge der anderen Leute. Aber das sagt er hier nicht. Und ich denke, es geht ihm hier deshalb nicht nur darum zu sagen, oder uns dazu zu bewegen, zuzugeben, zu sagen, ja, wir machen eben auch Fehler, wir sind eben auch nicht perfekt, so wie alle anderen auch, wir haben auch Schwächen, wir geben das auch offen zu. So, ich denke, das machen wir schon. Wir legen ja wirklich Wert darauf, authentisch zu sein. Sondern ich denke, es geht um was viel Grundlegenderes hier. Was in so eine ganz andere Kategorie gehört. Und das wird auch daran deutlich, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, dass er hier ja auch Blindenführer anspricht und es damals tatsächlich eine Gruppe von Menschen gab, die sich so als die Blindenführer des armen blinden Volkes aufgeführt haben, weil sie sehr gelehrt waren und sehr genau das moralische Gesetz im Blick hatten und dass das hochgehalten und auch durchgesetzt wird. Ja, so eine Art Moralpolizei, die Pharisäer und Schriftgelehrten werden sie auch oft bezeichnet. Und Jesus spricht sie jetzt hier direkt an und sagt, ihr führt euch als Blindenführer auf, aber seid tatsächlich selbst blind. Und blind, jetzt nicht wegen ihrer eigenen Schwäche, dass sie halt vielleicht auch mal ihr eigenes Gesetz, was sie so hochhalten, nicht perfekt umgesetzt bekommen haben, dass sie vielleicht auch mal am heiligen Feiertag oder so noch schnell ihre Ernte nach Hause gebracht haben, sondern blind genau deshalb, weil sie mit so einer Leidenschaft für ihre Moral, für das, was ihnen am wichtigsten ist, kämpfen, dass es immer wieder so weit gekommen ist, dass zum Beispiel Frauen, die beim Ehebruch ertappt wurden, öffentlich hingerichtet wurden. So, und wir schauen uns das heute an und schauen da drauf und sagen, wie blind kann man sein? Ja, wie kann man Menschen so lange mit Steinen bewerfen, bis sie sterben und sich nicht nur trotzdem, sondern gerade deshalb als moralisch hochstehend verstehen? Das ist der Balken in ihrem Auge. Wie sieht das bei uns aus? Ich denke, wir hauen vielleicht manchmal einfach so alles unzensiert raus, was uns gerade in den Kopf kommt. Wir geben auch offen unsere Schwächen zu, wir zeigen uns verletzlich. Wir reden auch darüber, dass wir eben vielleicht auch nicht alle Antworten haben, uns jetzt auch nicht als Lösung des Problems verstehen und tun dann so, als ob wir damit authentischer wären als alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Ich denke manchmal, wenn man so will, ist das vielleicht unsere größte Heuchelei, dass wir uns ständig als so authentisch inszenieren. Ich denke, auch unser Problem ist nicht nur, dass wir halt auch Schwächen haben, dass wir vielleicht auch mal für ein Selfie posen oder so, oder dass wir auch mal einen Spruch raushauen, einfach weil wir wissen, der kommt jetzt gut an und nicht, weil wir wirklich überzeugt dafür sind. So, das ist nicht das Problem, was Jesus hier anspricht, sondern dass wir glauben, weil wir ja im Großen und Ganzen, im internationalen Vergleich, eher authentisch sind. Deshalb gehören wir zu den Guten. Und so diese durchgestylten Leute aus Mitte, aus München, aus Paris, so diese Insta-Hipster und Latte-Macchiato-Muttis, so das sind die Leute mit dem Problem. Oder das sind die Leute, die das Problem sind. Ich denke, gerade so das, woran wir am stärksten festhalten, woran wir am härtesten arbeiten, was wir vielleicht auch am besten können, was wir bis aufs Letzte verteidigen werden, gerade das ist doch immer wieder das, was sich am besten dazu eignet, uns davon abzulenken, auch mal in die Abgründe unserer eigenen Seele zu schauen. Das ist das, was wir am besten dafür verwenden können, um zu überspielen, dass wir eben auch unsicher sind, um uns davon zu überzeugen, dass wir zu den Guten gehören. Also ich bin doch kein schlechter Mensch. Immerhin bin ich immer ehrlich. Hat Jesus irgendwie ein Problem mit Moral, mit der Moral dieser Pharisäer und Schriftgelehrten? Jesus hält Moral super hoch. Ja? Gerade hat er von Feindesliebe gesprochen. Hat er ein Problem damit, dass wir versuchen, authentisch zu sein, offen und verletzlich? Überhaupt nicht. Auch das ist ihm unfassbar wichtig. Ich denke, das Problem, das er hier anspricht, beginnt damit, dass wir genau das eben manchmal dazu verwenden, zu überspielen, dass auch wir verängstigte Leute sind, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Und zwar mindestens genauso sehr wie vielleicht die Leute, die wir als unsere größten Gegenspieler wahrnehmen. Jesus hat ein Problem damit, wie wir selbst mit uns umgehen und uns manchmal was vormachen. Und ich denke, wenn wir uns bei so einer Schauspielerei vielleicht manchmal selbst ertappen, dann ist das genau der Punkt, an dem wir anfangen draufzuhauen, an dem wir uns vielleicht als Idioten bezeichnen oder an dem wir einfach nur wahnsinnig enttäuscht von uns selbst sind. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt aber die große Sanftheit, die Sensibilität und die Barmherzigkeit von Jesus ins Spiel. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der großartigen Aussicht direkt vor unserer Nase. Ich glaube, wenn wir diesen Balken aus unserem Auge ziehen, wenn wir uns dieser Realität immer wieder stellen und zugeben, dass wir selbst mit unseren ersten Feinden auf eine gewisse Weise auf Augenhöhe sind, wenn wir zugeben, dass wir, um gut zu sein, auf übernatürliche Hilfe angewiesen sind, dann kann das tatsächlich was ganz Wunderbares in unserem Umgang mit uns selbst bewirken. Dann können wir immer mehr in so eine emotionale Reife und Stabilität reinwachsen, so ein Selbstbewusstsein auf der einen Seite und so eine Sensibilität auf der anderen Seite in unserem Umgang mit uns selbst. Ein Weg, auf dem wir anfangen können, tatsächlich an uns und unseren Problemen zu arbeiten, anstatt uns entweder nur weiter selbst zu inszenieren, an unserer Rolle zu arbeiten oder uns völlig fertig zu machen. Und ich finde, wie sich das so anfühlt, das lässt sich sehr schön anhand des ersten Textabschnitts, den ich ja jetzt so ein bisschen übersprungen habe, ausprobieren. Wie habt ihr denn diese ersten Zeilen hier wahrgenommen? Mir ging das beim ersten Lesen tatsächlich so, dass meine Aufmerksamkeit erstmal auf die Aufforderung gegangen ist. Ich habe da sofort drin gesehen, aha, seid barmherzig, richtet nicht, verurteilt nicht, sprecht frei, das Maß, das ihr verwendet, wird auch auf euch angewendet werden. Und dachte dann so, gut, daran kann man sich jetzt entweder abarbeiten und es doch nie so wirklich ganz schaffen oder man kann daran verzweifeln. Ja, damit kann man sich jetzt entweder so als den Gutmenschen inszenieren, der doch immer wieder weiter versucht, sein Bestes zu geben und das irgendwie so gut wie möglich umzusetzen. Oder als den authentischen Zyniker, der einfach offen sagt, wenn ihm jemand auf die Nerven geht und er sie nicht leiden kann, aber immerhin ist er ehrlich. Und nachdem ich mich dann aber weiter mit diesem ganzen Bild vom Balken, dem Rest des Textes auseinandergesetzt habe, bin ich nochmal zu diesen Zeilen zurückgekommen und konnte viel stärker die Zusage wahrnehmen, die da eben auch drin steckt. Ja, schon allein in Vers 36, in diesem ersten Satz steckt die Zusage, euer Vater ist barmherzig. Und ich glaube, diese Barmherzigkeit besteht zu einem guten Stück darin, dass Gott uns als die verängstigten Menschen sieht, die wir sind, dass er durch unsere Selbstinszenierung hindurchschaut und jetzt eben nicht draufhaut, und zwar auch nicht nur nicht draufhaut, sondern uns gleichzeitig genau das zuspricht, wozu uns selber immer wieder die Überzeugung fehlt. Du bist gut. Du bist gut, weil ich dich mit meiner Güte, mit meiner Gnade und mit meiner Liebe überschütte. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Vers 38. Als Jesus gekreuzigt wurde, hat er einen großen Balken mitten durch die ganze Stadt getragen. Jesus hat den Abgründen der menschlichen Selbstgerechtigkeit, unseren Vorurteilen, unserer Härte ins Gesicht geschaut, hat nichts beschönigt. Und er hat sie ertragen. Er hat uns damit auf sie aufmerksam gemacht, aber er hat sie gleichzeitig auch überwunden. Er hat sich nicht als der große Retter der Welt inszeniert und hat uns dadurch gerettet. Er hat uns nicht verurteilt und hat uns genau damit das Urteil zugesprochen, nachdem wir uns die ganze Zeit so sehr sehen. Du bist gut. Er hat uns den Balken abgenommen und aus dem Auge gezogen. Und ich denke, auf dieser Grundlage, mit dieser klaren, mit dieser guten Aussicht, mit diesem Glauben, können wir dann tatsächlich auch anfangen, an den Splittern in unserem Auge und in den Augen von anderen zu arbeiten. An unserer Unbarmherzigkeit, unserem schnellen Urteilen über andere, unsere Härte, gerade auch mit uns selbst. Ich denke, so können wir tatsächlich barmherziger werden, von Herzen und auch authentischer. Dazu ganz kurz ein letzter Gedanke, wie das aussehen kann. Eins der Dinge, die mich am Neuen Testament, an den Evangelien speziell immer wieder fasziniert, ist, wie schlecht die Jünger von Jesus die ganze Zeit dabei wegkommen. Gefühlt auf jeder zweiten Seite ist irgendwie sowas, die Jünger verstanden nicht, die Jünger fürchteten sich sehr, die Jünger stritten miteinander, die Jünger hatten keine Ahnung, was los war. Und dann überlegt man sich mal, woher kommen eigentlich diese Texte, diese Überlieferungen, diese Geschichten? Auf wen gehen die zurück? Auf die Jünger selbst. Und das ist mal eine Authentizität, die ich sehr bewundernswert finde. Ja, bei diesen Geschichten hat man jetzt auch nicht den Eindruck, es geht diesen Jüngern darum, sich selbst irgendwie runterzumachen oder sich runterzuspielen. Sondern diese Texte, die daraus entstanden sind, sind Texte, in denen so eine unglaubliche Klarheit steckt, so eine Präzision, die uns immer wieder treffen kann und gleichzeitig auch so eine Sensibilität, eine Sanftheit, die uns als so stolze und auch so angstvolle Menschen wahrnimmt und wertschätzt. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir uns, dass bei uns, in unserem Umgang mit uns selbst, genau dieses ungespielte Selbstbewusstsein und diese Sensibilität entstehen, immer mehr wachsen kann, wenn wir uns zum Beispiel mit diesen Texten beschäftigen, wenn wir uns immer wieder auf Jesus einlassen. Wie gehen wir mit uns selbst um? Ich denke, wir können die Masken vor uns selbst fallen lassen. Wir können uns unsere grundsätzliche Hilfsbedürftigkeit eingestehen. Und wir können erleben, wie barmherzig Gott ist. Amen.